versuche ich jetzt mit euch zu teilen und kriege da sicher auch noch mal ein paar neue Informationen, besonders wenn es um jemanden geht, der ja aus Finnland kommt, wie die Sunny, und dort ihr deutsches, du hast dort dein deutsches Abitur gemacht.
Genau.
Und ja, wie bist du dazu gekommen, überhaupt in Finnland Deutsch zu lernen und deutsches Abitur zu machen?
Oh, also das ist eine lange Geschichte, denke ich. Also die zwei ersten Klassen war ich in einer finnischen Schule, aber irgendwie wollte ich immer Sprachen lernen. Und ich wollte eigentlich Englisch lernen, aber man konnte sich nicht mehr für die englische Schule bewerben. Aber dann hat meine Mutter einfach erzählt, dass es eine deutsche Schule gibt. Und irgendwie hatte ich einfach dann voll Bock darauf und so und habe gedacht, dass ich wirklich eine Sprache lernen möchte. Und genau, und dann da gab es so eine quasi so eine Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe. Und genau, dann in der dritten Klasse habe ich dann einfach dort angefangen.
Wie war das am Anfang?
Oh, es war ganz interessant. Ich meine, die ganze Klasse, die A- und C-Klassen bestehen aus deutschsprachigen Leuten oder aus Leuten, die halt Deutsch als zweite Sprache sprechen oder so. Aber die B-Klasse besteht nur aus Finnen. Und wir konnten, also keiner konnte Deutsch am Anfang. Und es war ganz interessant. Und ja, und zuerst hatten wir zum Beispiel 7 Stunden Deutsch pro Woche und mit einer deutschen Lehrerin, und sie konnte aber auch Finnisch. Und ja, das war schon, nicht, ich denke jetzt nicht, dass es anstrengend war. Es war halt sehr interessant und man hat viel gelernt.
Intensiv, ja?
Ja.
Und hast du irgendwann mal da auch Probleme gehabt mit dem Deutschen oder war das von Anfang an eine Liebesbeziehung?
Ach so, nee, jetzt nicht irgendwie so Probleme, also die Grammatik ist schon ein bisschen schwierig, zum Beispiel das mit Akkusativ und Dativ und Präpositionen finde ich immer noch schwierig, aber ja, also jetzt irgendwie, nee, also ich fand die Sprache schon cool.
Und du hast jetzt 10 Jahre lang Deutsch gehabt an der Schule?
Genau, ja.
Und es war nach wie vor das wichtigste Hauptfach, immer Hauptfach dann?
Ja, quasi, genau, also ich glaube die... Ja, die meisten Unterrichtsstunden waren immer also Deutschunterricht.
Und immer muttersprachliche Lehrer?
Ja, genau.
Was kam da sonst noch? Also viel Grammatik, aber was war in Sachen Landeskunde? Ist es dann?
Ja, wir haben auch schon so über die Kultur gelernt. Jetzt vielleicht jetzt nicht so viel. Also einige Sachen habe ich erst dann wirklich nachher festgestellt. Zum Beispiel Brezel. Ich glaube, ich kannte da auch gar nicht Brezel, sondern erst so vielleicht in der Oberstufe oder so habe ich davon gehört. Ja, also ja, ein bisschen schon. Haben wir auch so über die Kultur und über das Land gelernt. Zum Beispiel alle Bundesländer haben wir auch in der 5. Klasse gelernt, aber ich habe dann die wieder vergessen.
Alle 16 Bundesländer. Ja. Und dann hast du dich auch, hat es dir so gut gefallen, dass du dich entschieden hast, nach Deutschland zum Studieren zu kommen?
Genau, also ich dachte irgendwie immer, dass ich in Finnland studieren würde, aber dann nach der Schule oder halt in der 12. Klasse oder so, dachte ich dann einfach, dass ich sehr gerne im Ausland wohnen möchte und dass ich auch mein Deutsch nicht vergessen möchte, weil ich habe von einigen gehört, dass die das dann, wenn die in Finnland wohnen, dann vergessen die das, weil... Oder halt ein bisschen, weil die das einfach nicht so viel sprechen können und so. Und das ist nicht so, die benutzen das nicht so aktiv. Und ja, auch deswegen. Und genau, ich wollte dann einfach auch im Ausland wohnen.
Wie hast du das organisiert? War das schwierig? War das kompliziert? Oder ist es ganz easy?
Nein, eigentlich ganz easy, weil ich habe mich einfach beworben und eigentlich für die Uni Tübingen konnte man sich nur einschreiben, weil mein Studiengang halt zulassungsfrei ist.
Was studierst du jetzt?
Ethnologie.
Ja. Ethnologie als einziges Hauptfach?
Als Hauptfach. Aber im Nebenfach studiere ich Sinologie, also über Chinesisch.
Also da ist schon ein gewisses Interesse an der Welt und an den Sprachen, ja. Zeigt sich da. Wie bist du auf Ethnologie gekommen?
Früher wollte ich eigentlich Geschichte studieren und immer noch eigentlich, aber... Ich denke, in Ethnologie geht es mehr um die Kulturen und um die Menschen und so. Weil in Geschichte geht es viel um die Politik und so einfach so, das ist so eine andere Art auf die Welt zu schauen, aber dann in der Ethnologie geht es vielleicht so eher konkreter über die Menschen. Ja, deswegen. Und
wie geht's dir bisher hier an der Uni?
Also ich finde es cool, es ist irgendwie leichter, als ich gedacht hätte. Also man hat schon viel zu tun und wir lesen sehr viel, einfach so wissenschaftliche Texte. Das ist manchmal ein bisschen zu viel, aber ja, also ich finde es interessant. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob Ethnologie das Richtige für mich ist, aber ist schon interessant.
Was sind da deine Zweifel oder was denkst du?
Naja, vielleicht halt wegen den Texten oder so. Das ist halt, ich dachte vielleicht, dass es ein bisschen konkreter wäre, aber das ist schon eher theoretisch und wir lernen jetzt nicht so viel über die bestimmten Kulturen, sondern vielleicht einfach so Theorien über die Kultur und so.
Das ist aber in vielen Fächern am Anfang so. Ne?
Ja, das stimmt.
Und woher kommt das Faible für die Sinologie, für das Chinesische?
Ich habe mit meiner Familie in China gewohnt, von 2015 bis 2017. Und genau, also da wollte ich wollte zuerst gar nicht umziehen und es war schon anstrengend. Aber dann letztendlich war es sehr, sehr interessant und spannend und ja, und dann habe ich einfach Interesse an Chinesisch bekommen und an China.
Also neben Deutsch ja auch noch dann Chinesisch jetzt in deinem Sprachenschatz.
Ja, aber ich meine, ich bin jetzt vielleicht so in A2-Niveau oder so. Also ich kann schon irgendwie ein bisschen lesen, aber mein Hörverständnis ist halt nicht so gut.
Das stelle ich mir total schwierig vor. Wie ist es, Chinesisch zu lernen?
Ja, also die Grammatik ist ziemlich leicht. Es gibt zum Beispiel keine Konjugationen oder Deklinationen oder Artikel oder irgendetwas. Aber die Aussprache ist ein bisschen schwierig und die Töne auch. Es gibt ja die vier Töne in Chinesisch, in Mandarin. Und ja, die finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Und die Wörter bestehen ja aus Silben und die können ja auch sehr ähnlich sein. Und dann merke ich einfach nicht den Unterschied, wenn halt jemand spricht.
Und wie hast du es dort gemacht? Gab es da eine finnische Schule?
Da bin ich in eine deutsche Schule gegangen. Das war so eine, quasi so eine komplett deutsche Schule, weil in Finnland ist es schon eher so eine finnisch-deutsche oder so eine Begegnungsschule. Aber in China war es schon so eine, quasi schon, ja, wirklich deutsche Schule.
Und wie ist es da gelaufen?
Oh, ganz gut. Ich war da ein bisschen oder sehr schüchtern und habe nicht so viel geredet, besonders am Anfang. Aber ich konnte schon Freunde bekommen und die Leute waren nett, ja.
Dann weiß ich ganz wenig über Finnland. Was kannst du uns über Finnland alles erzählen? Schwärm mal ein bisschen von deinem Land.
Es gibt viel Wald, denke ich natürlich in Deutschland auch. Aber es gibt jetzt nicht so viele Berge wie in Deutschland. Oder es gibt Berge, aber die sind im Norden und im Osten. Und ich komme aus Süden, aus Helsinki. Und da ist die Landschaft ein bisschen anders als zum Beispiel hier in Tübingen. Hier finde ich das so exotisch und ja, genau, und ich denke, die Leute sind schon ähnlich wie in Deutschland. Darüber habe ich gerade viel mit meinen Freunden hier diskutiert, weil ich denke schon, dass die finnische Kultur ziemlich ähnlich zu der deutschen Kultur ist. Vielleicht sind die Leute noch ein bisschen mehr introvert und so, ja.
Und Helsinki, was ist das für eine Stadt? Wie lebt sich's da?
Ja, also es ist die Hauptstadt, aber es ist gar nicht wie Berlin. Es ist schon kleiner und die Architektur ist, glaube ich, auch anders. Und ja, also ich finde Helsinki sehr schön. Da gibt es zum Beispiel keine Wolkenkratzer. Oder nee, doch, jetzt gibt's einen. Jetzt haben wir einen, aber halt sonst sind die Gebäude einfach so anders und die Architektur ist so vom 19. und 20. Jahrhundert. Ich finde es schön.
Dann auch viele, ich habe immer auch diese Bilder, viele Seen und viele Holzhäuser.
Ja, genau. Das haben wir auch. Also, ja, besonders auf dem Land. Und genau, man sagt ja, dass Finnland so das Land von 1000 Seen ist.
Das stimmt.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es so ungefähr 10.000 Seen und Teiche gibt.
Ja. Bist du auch, hast du das Land schon kennengelernt? Warst du schon mal im Norden und im Osten?
Ja, schon. Also wir gehen immer nach Norden zum Skifahren. Und einmal habe ich auch so eine kleine Wanderung dort gemacht. Aber ich denke, man sollte da schon auch für eine Zeit lang einfach leben, dass man wirklich diese Mentalität bekommt. Ich glaube, es ist dort ein bisschen anders als in Helsinki. Es ist noch mehr naturnah und sehr entspannt einfach, denke ich.
Nochmal zu dem Wesen oder zu der Kultur. Du hast gesagt, das Introvertierte ist vielleicht ein finnisches Wesensmerkmal. Was glaubst du, woher kommt das? Warum ist das so?
Darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Vielleicht, also es könnte sein, weil es in Finnland halt nicht so viele Leute leben. Und dann deswegen hat man sich dann quasi immer so ein bisschen geschlossen gefühlt und dass man so wirklich um diese private Sphäre gekümmert hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das deswegen ist.
Was gibt es für Dinge, die Finnen eint auch, ne? Was so jeder Finne macht oder viele?
Kaffee trinken. Ich denke, viele Leute trinken einfach so viel Kaffee, das ist komisch. Auch Eishockey, das ist so die beliebteste Sportart und das schauen auch sehr viele Leute. Auch Natur und zum Beispiel auch Weihnachtsmann, weil wir sagen ja, dass der Weihnachtsmann von Korvatunturi kommt, also das ist so ein Hügel oder ein Berg in Lappland im Norden und vielleicht das auch, man denkt, dass der Weihnachtsmann aus Finnland kommt.
Was gibt es sonst noch für Bräuche und Rituale?
Vielleicht in die Sauna zu gehen. Also das machen halt so fast jeder. Ich gehe eigentlich nicht so oft in die Sauna, aber ja, und das zweite Ding ist zum Beispiel Sommerhäuschen. Also fast jeder hat so ein Sommerhäuschen auf dem Land und da auch eine Sauna. Und da mag ich das sehr gerne, einfach in die Sauna zu gehen, weil wir haben auch eine alte Sauna, so wirklich aus, das wird mit Holz gewärmt und ja, also und dann gibt es den See in der Nähe und das ist sehr authentisch.
Nach der Sauna in den See?
Ja.
Oder in den Schnee?
Ja, oder das auch, das habe ich noch nicht probiert, das ist für mich viel zu kalt.
Was weißt du über die Geschichte, über Meilensteine in der Geschichte von Finnland?
Ja, also wir gehörten am Anfang zu Schweden, vom 13. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Und dann so gab es einen Krieg zwischen Schweden und Russland und dann wurde halt Finnland ein Teil von Russland für 100 Jahre. Und dann sind wir halt unabhängig erst seit 1917. Also das ist quasi so ein Meilenstein. Und dann gab es den Bürgerkrieg, quasi so zwischen den Weißen und Roten. Die Roten waren eher so kommunistisch oder sozialistisch und so, aber die Weißen, die waren eher so die Bürgerlichen und die haben dann gewonnen. Und dann gab es noch den Zweiten Weltkrieg und so, auch die Kriege gegen Russland. Und ja, ich glaube, das sind dann vielleicht so die wichtigsten Meilensteine.
Wenn die Unabhängigkeit gerade erstmal 100 Jahre alt ist, wie hat sich dann so eine finnische Identität, gab es das vorher trotzdem schon?
Ja, schon. Also zum Beispiel, also in Finnland wohnten schon immer so finnischsprachige Leute und die schwedischsprachigen Leute. Und zum Beispiel, da gab es schon so eine gewisse Identität, besonders so nach dem 19. Jahrhundert halt wegen Nationalismus und so, dann haben die finnischsprachigen Leute wirklich so sich als, ja genau, als finnischsprachig identifiziert und so, dass man halt, so ein bisschen so vielleicht von den Schwedischsprachigen so abgegrenzt hat und dass man, da hat man auch wirklich diesen Gedanken von Finnland bekommen, dass es halt ein eigenes Land werden könnte und ja, und halt während der Zeit, dann war Finnland so eine Autonomie von Russland und da wurde auch so Finnisch und ja und so diese Rechte so ein bisschen beschränkt und so. Und dann, deswegen ist es dann auch zur Unabhängigkeit geworden und so, weil halt die Leute einfach wirklich einen eigenen Staat haben wollten.
Wie jetzt immer noch gibt es schwedischsprachige Gruppen
genau.
In
das wie, geht, wie, genau.
Wie ist das Verhältnis zwischen jetzt? Ist es immer noch eher angespannt oder?
Also nicht so viel, aber ein bisschen schon. Ich glaube, zum Beispiel in der Schule müssen wir halt auch Schwedisch lernen und das mögen viele Leute nicht. Die haben nicht die Motivation. Das finde ich ein bisschen schade. Genau, und ich glaube, also früher zum Beispiel waren die Finnischsprachigen eher die armen Leute und die Schwedischsprachigen waren dann die reichen Leute. Und teilweise haben die Schwedischsprachigen Leute vielleicht immer noch nicht ein bisschen, immer noch ein bisschen mehr Geld als die Finnischsprachigen. Also jetzt nicht so, also einige jetzt, also nicht so alle, aber da gibt's einfach so vielleicht ein bisschen Vorurteile oder so, oder Stereotypien.
Dass
ein bisschen.
Diese Ressentiments von früher immer noch bestehen, ja?
Ein bisschen, ja.
Wie ist das Verhältnis zu Russland oder zu, gibt es auch russischsprachige Menschen in Finnland?
Ja, schon, die gibt es auch. Ich glaube, es geht schon in eine bessere Richtung, aber es gibt einfach diese angespannte Vergangenheit und einige Leute sind da auch schon diskriminierend. Das ist richtig schade, weil ich meine, der Zweite Weltkrieg ist ja schon 75 Jahre her und so und das ist schon weit entfernt und dann könnte man einfach so Leute als Menschen sehen und so, aber ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen, aber ja, einige Leute sind ein bisschen diskriminierend.
Auch da gibt es Russland-Feindlichkeiten, wie ist es auf der politischen Ebene? Gibt es da eine Annäherung oder wenn das halt auch ist, eine Art EU, ja, es ist eine EU-Außengrenze dann?
Stimmt, ja, also da wird schon ein bisschen darüber diskutiert, ob man so Russland annähern sollte oder nicht. Und viele Präsidenten, so habe ich das halt mitbekommen, dass die halt schon so eine gute Beziehung zu Russland pflegen möchten. Aber man möchte schon eher neutral bleiben. Ich glaube, das war auch im Kalten Krieg so, dass Finnland so eher neutral geblieben ist und halt so, Finnland war quasi zwischen Westen und Osten. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus.
Wie ist der Blick auf die EU vom hohen Norden aus?
Also ich meine, die meisten Leute sind für die EU, was sehr gut ist. Also ich meine, ich finde EU auch sehr gut, aber ja, es gibt schon auch die Leute, die jetzt ein bisschen kritisch sind.
Nochmal vielleicht hier zu deinem Studium, zu deinem Leben hier in Tübingen. Wie hast du dich eingelebt hier in der Stadt von Helsinki nach Tübingen?
Oh, sehr gut. Also ich mag Helsinki und so, aber ich wollte auch in einer kleinen Stadt wohnen. Und ich finde es schön, dass Tübingen so ökologisch ist und klein und auch alt. Weil in Finnland haben wir nicht so wirklich mittelalterliche Städte oder so. Oder auch einfach insgesamt, wir haben sehr wenige mittelalterliche Burgen und sowas. Aber ja, ich finde Tübingen sehr schön.
Wie hast du dich auf dem Wohnungsmarkt zurechtgefunden? Hast du gut was gefunden?
Oh ja, das war schon schwierig. Das war anstrengend. Und genau, also ich hab mich auch erst spät beworben und so. Das war auch ein Grund, warum es so schwierig war. Aber ich hatte dann zuerst eine Zwischenmiete hier und dann hatte ich noch eine Zwischenmiete und dann habe ich dann quasi eine unbefristete Wohnung bekommen. Aber dann war ich für den Frühling in Finnland wegen Corona und so und dann habe ich einfach mitbekommen, dass ich doch in meiner alten Wohnung bleiben kann und so. Und dann bin ich einfach auch dort geblieben. Also dann wurde meine Zwischenmiete quasi so unbefristet. Das war sehr schön.
Du hast zum letzten Wintersemester angefangen gehabt zu studieren, ja. Und dann hast du dich ein bisschen einleben können und dann kam der Lockdown und dann bist du zurück und hast aber weiter studiert, oder?
Ja, schon. Also ich habe dann den ganzen zweiten Semester vom Zuhause aus gemacht. Also das war ganz leicht.
Jetzt hast du Semesterferien und hast dich hier bei der Wüstenwelle für ein Praktikum beworben gehabt. Ja. Wie bist du auf uns gekommen?
ich habe einfach nur im Praxisportal von der Uni geschaut. Also ich wollte einfach ein Praktikum machen, weil wir jetzt so lange Semesterferien haben und ich wollte so Joberfahrungen bekommen. Und ja, ich habe da einfach so geguckt und dann für einige Plätze beworben, die halt ganz interessant waren und wo ich auch dachte, dass ich die Fähigkeiten habe und so.
Was hast du sonst noch dir ausgeguckt gehabt?
Eigentlich das mit dem Grupo Saal. Ich glaube, die haben ja heute so eine Veranstaltung. Dafür habe ich mich auch beworben, aber die hatte dann schon jemanden.
Und was hast du gedacht, was reizt dich am Radio?
Ja, also das war interessant, weil ich hatte mir davor gar nicht vorgestellt, dass ich im Radio, bei meinem Radio arbeiten werde. Und eigentlich habe ich gedacht, dass ich vielleicht hier eher so Verwaltungssache machen würde und da helfen würde. Aber dann ist es dann doch dazu gekommen, dass ich dann so Radiobeiträge mache. Und ich finde es viel interessanter eigentlich und viel, ja, ich hätte mir einfach nie vorstellen können, dass ich das machen würde. Aber jetzt finde ich das einfach super cool und interessant.
Ja, wie sieht dein Alltag aus hier im Radio? Was sind so deine Tätigkeiten auch?
Ich mache so 1 bis 2 Radiobeiträge jede Woche. Und Montag morgens und Freitag morgens bin ich ja hier in der Sendung, in der Lokalmagazin. Und dann am Nachmittag zum Beispiel schreibe ich über dieses Interview, was ja immer so normalerweise um 11 Uhr stattfindet, schreibe ich dann einen Artikel oder auch Carla macht das. Wir wechseln uns ein bisschen ab und dann fange ich halt mit meinem eigenen Beitrag an und dann, ich mache ja oft meinen Beitrag über eine Veranstaltung oder so, also dann gehe ich halt in der Freizeit zu einer Veranstaltung oder so. Ja.
Und was gefällt dir daran? An der Arbeit?
Also eigentlich alles. Ich finde es schön, dass es so entspannt ist und so frei und es gibt jetzt nicht so viel Druck und man kann auch frei eigene Zeit einteilen und man bekommt auch gute Kritik und so Tipps einfach und alles ist sehr positiv und Leute sind sehr hilfsbereit und freundlich. Ja, und ich finde es auch inspirierend, wirklich so eigene Beiträge zu machen. Und ja, ich meine, ich habe ja auch davor über dieses Buch Poetry for Future erzählt, über Klimawandel. Also da geht es um Klimawandel und das fand ich auch sehr inspirierend und wichtig.
Und was sind Dinge, die vielleicht nicht so toll sind oder wo du denkst, bräuchte ich nicht?
Oh, nee, ich denke, das gibt's eigentlich nicht. Also man hat schon viel zu tun. Und man hat jetzt auch keine festen Arbeitszeiten, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt negativ, weil das ist dann auch eher flexibel. Also eigentlich finde ich das jetzt besser, dass es jetzt keine festen Arbeitszeiten geben würde. Ja, also man hat viel zu tun, aber ich bin jetzt auch nicht zu müde oder so irgendwie, sondern das ist die ganze Zeit ist es einfach sehr interessant.
Und wie ist es für dich jetzt hier auch live auf Sendung zu gehen? Als Nicht-Muttersprachlerin auch? Das ist ja immer eine andere Herausforderung. Ja?
Nee, es geht eigentlich jetzt irgendwie voll leicht, finde ich. Ich glaube, ich bin jetzt auch in den letzten Wochen irgendwie so daran gewöhnt, dass ich halt Deutsch spreche oder halt, dass ich so die ganze Zeit Deutsch spreche und auch Interviews auf Deutsch mache und auch im Radio auf Deutsch rede. Und am Anfang war ich zum Beispiel eher nervös, im Radio zu sprechen und immer noch auch ein bisschen und so. Aber jetzt zum Beispiel bin ich gar nicht nervös.
Wie geht's weiter bei dir? Was sind deine Pläne für die nähere und weitere Zukunft?
Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich werde schon meinen Bachelorabschluss machen und so. Und genau, in Ethnologie habe ich auch so ein Mobilitätssemester im 5. Semester, also dann voraussichtlich schon nächstes Jahr. Und dann, das kann ich dann zum Beispiel auch im Ausland machen und da irgendein Praktikum machen oder eine Forschung oder ein Austauschsemester. Da würde ich gerne nach China oder nach Taiwan gehen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Und das kann auch sein, dass es ein bisschen schwierig ist zu organisieren. Aber das dann zumindest und ja.
Den Bachelor willst du noch hier in Tübingen machen?
Genau.
Und danach ist wahrscheinlich schwer zu sagen.
Genau, das darüber weiß ich noch nicht. Also ich hatte am Anfang gedacht, dass ich meinen Master dann in Finnland machen würde. Und ich möchte auch schon mal in Finnland studieren. Aber ich finde es jetzt auch sehr cool in Tübingen und so. Also ich könnte es auch in Tübingen machen vielleicht.
Hast du irgendeinen Berufstraumwunsch?
Nicht so wirklich. Also irgendetwas schon mit Kulturen. Vielleicht in einem Museum oder bei einer Organisation. Oder vielleicht auch irgendwie so kleinere Forschungen machen im Bereich von angewandter Ethnologie. Also da geht es einfach darum, dass man das Wissen auch wirklich anwenden kann. Und das finde ich sehr interessant und auch irgendwie wichtig. Also da gibt es schon so ethische Regeln und so, wie man das dann so anwenden kann. Aber das würde ich schon so gerne ausprobieren.
Ja, dann viel Erfolg und toi toi toi.
Danke.
Dafür. Und du hast uns Musik mitgebracht aus Finnland. Was hören wir gleich?
Genau, das Lied heißt Kuussa tuulee. Das bedeutet quasi, im Mond weht der Wind. Also das ist ein interessanter Name. Und das ist von Hallo Helsinki. Das ist so ein Band. Also in Finnland sind die sehr berühmt, so ein Rockband.
Die finnische Sprache, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Also auch hier, ne, gibt es das Bild, viele Äs.
Ja, genau, viele Äs.
Und viele Konsonanten dann trotzdem auch.
Ja, Konsonanten und auch viele Vokale und genau Ä und Ö und Ü, also Y, aber Ü haben wir. Und die Grammatik ist, glaube ich, sehr schwierig.
Noch schwieriger als im Deutschen.
Ja, also wir haben zum Beispiel 15 Fälle und das ist krass irgendwie.
Wie heißen die? Gibt es da noch neue?
Also wir haben Nominativ und Genitiv und Akkusativ, aber wir haben jetzt kein Dativ, sondern wir haben sowas wie Partitiv und Inessiv. Da gab es quasi so einen Reim, also Inessiv, Elativ, Illativ, Adressiv, Ablativ, Allativ. Das haben wir in der Schule gelernt. Und dann gibt es noch weitere. Ja.
Also, aber als Muttersprachlerin natürlich easy, aber vielleicht fällt es dir deswegen auch leichter, weniger schwierige Sprachen zu lernen,
vielleicht,
wie das Deutsche.
Ich weiß nicht.